Freunde, ich habe gute Neuigkeiten für alle, die langsam wieder Bock auf Vereinsfußball haben, und damit meine ich ausdrücklich nicht sowas wie die Club-WM. Ihr wisst ja, die dritte Liga geht bald wieder los, genauer gesagt am 1. August, und das Auftaktspiel zwischen Essen und 1860, das könnt ihr euch sogar kostenlos anschauen, und zwar bei Magenta Sport. Da laufen ja sowieso alle 380 Spiele der dritten Liga live und in bester HD-Qualität, und es gibt auch an jedem Spieltag eine Konferenz, und falls ihr noch kein Abo haben solltet, ist das Auftaktspiel da nach der langen Sommerpause vielleicht mal eine gute Chance, einfach mal for free reinzuschauen. Ansonsten hat Magenta Sport, by the way, auch noch einiges an Eishockey und Basketball zu bieten, und das ab monatlich 9,95 im Jahresabo. Also ich würde sagen, das ist durchaus fair. Schaut doch gerne mal vorbei, der Link ist in den Shownotes.
Football Chaos, der Fußball-Podcast mit Sascha und Nils.
Servus und hallo, liebe Leute, zur mittlerweile 126. Ausgabe der Football KO Podcast auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist wie immer Sascha und wir bleiben in der Trainerschiene. Letzte Folge war mit Marvin Bolz, dem Aufstiegstrainer der HSV-Frauen. Und heute einen Torwarttrainer, der, man kann sagen, wie es ist, aktuell arbeitslos ist. Aber dazu kommen wir gleich. Er stellt sich am besten mal selber vor. Hi Adam.
Ja, hi. Erstmal schön, Sascha, dass ich hier dabei sein darf. Und ja, ich bin Adam, bin 38, komme aus der Nähe von Köln und ja, bin Torwarttrainer seit gut 10 Jahren und ja, seit einem Jahr vereinslos, aber arbeitslos bin ich dann auch noch nicht so ganz. Genau, aber da kommen wir gleich zu sprechen.
Ja. Ja, perfekt. Dann können wir ja gleich mal ins Aktuelle starten. Und das war letzte Woche, hattest du einen Workshop mit deiner Torwart-Community zusammen. Nimm uns doch da mal mit, weil ich war selber nur Kreisklassen-, Kreisligaspieler, habe eben vor ein paar Jahren aufgehört mit der Geburt meines Sohnes und war eigentlich nie höherklassig, dass ich einen offiziellen Torwarttrainer im Verein hatte. Das war für uns Dorfmenschen nicht so drin. Aber nimm uns doch mal mit. Was machst du da in so einem Workshop und wie läuft sowas überhaupt ab?
Ja, also dieser Workshop ist Teil meiner Torwart-Trainer-Community, also nicht Torwart-Community, sondern Torwart-Trainer-Community, das ist die Keepercation Pro, und da haben wir mittlerweile über 110 Torwart-Trainer, das zum Thema arbeitslos in Anführungsstrichen, das heißt, das ist das, was ich auch aktuell mache. Ich habe meine Torwarttrainer-Community, die besteht letztendlich aus einer Community-Plattform, und dort haben wir ein Classroom hinterlegt, wo recht viele, ja, das ganze Wissen von mir als auch von der Community so strukturiert hinterlegt ist, und dazu gehören auch neben Live-Calls, die einmal die Woche stattfinden, auf 4 Workshops pro Jahr. Und ja, die organisiere ich letztendlich, beziehungsweise mit einem Mitglied aus der Community. Da waren wir jetzt in Rodenbach in der Nähe von Kaiserslautern. Dort waren es knapp 20 Torwarttrainer mit dabei. Ist in der Regel immer so aufgebaut, dass wir uns einen Tag vorher treffen am Abend. Dann gehen wir schon mal irgendwie zusammen essen. Das heißt, wir haben den Pre-Workshop in Anführungsstrichen. Und dann sind wir vor Ort bei dem Verein dort, beziehungsweise der das mitorganisiert hat. Und dort gibt es dann Themen, das ist vielleicht ein bisschen anders zu den normalen Workshops. Die Themen kommen alle aus der Community. Das heißt, Wochen vorher fragen sie nach, worüber wollt ihr sprechen, worüber wollt ihr mit auf den Platz gehen. Und dann haben wir zum Beispiel diesmal über das Thema Torwarttraining mit 8 Torhütern gesprochen. Also wenn man eine große Gruppe hat, wie kriegt man das Ganze geregelt, gesteuert und. Dann gab es einen theoretischen Teil, dann gab es einen praktischen Teil und danach nochmal Feedback, und das Ganze geht dann irgendwie so 8 Stunden. Ja, und das haben wir zum dritten Mal veranstaltet und sind jetzt im Oktober wieder in Hamburg und machen da den nächsten Workshop, ja. Genau.
Ja, perfekt. Das hört sich auch mega interessant an, und ich glaube, die Weiterentwicklung der Torhüter wird damit dadurch noch mehr gefördert. Aber wie kann man sich so ein Training zum Beispiel mit 8 Torhütern vorstellen? Also wir haben jetzt in unserem Dorfverein, hat vor 1 oder 2 Jahren unser Torwart von der ersten angefangen, die Torhüter einmal die Woche zu trainieren, damit sie sich weiterentwickeln. Sprich, von der U9 ab bis zur U13 macht er. Ab der U15 müssen die Jungs zum Herrentrainer gehen. Aber er sagt selber, ab 4 wird schon schwierig, ab 5 die Konzentration hochzuhalten alleine. Aber wie kann man sich das vorstellen, mit 8?
Ja, das ist natürlich interessant, dass man, also das, hier in Deutschland ist es eigentlich sehr typisch, dass man maximal mit 3, 4 oder 5 Torhütern arbeitet. Ich war bei einem Torwarttrainer-Kongress in Portugal als Speaker eingeladen, und da habe ich mittlerweile einen guten Freund auch kennengelernt aus London. Der hat dort die U12 bis U16 als Torwartkoordinator betreut, und er hat mir erzählt, dass sie regelmäßig mit 8 bis 10 Torhütern Torwarttraining betreiben. Und das ist eigentlich ganz interessant, so die unterschiedliche Ansichtsweise. Für sie ist das ganz normal. Und ich glaube, uns ist halt einfach nur nicht normal, in diesen Größen zu trainieren, weil wir es einfach nicht anders kennen. Und deswegen ist es einfach mal ein bisschen umdenken. Ne? Es ist natürlich ein bisschen freier, das Ganze. Man kann halt sie nicht so technisch im Detail coachen. Aber man kann zum Beispiel auf zwei Toren das trainieren, zum Beispiel gespiegelte Übungen und die dann später miteinander auch verbinden, dass man dennoch so technische Elemente hat, aber dann noch taktische Elemente auf zwei oder gar drei oder sogar vier Tore dann kombiniert, sodass viele Tore da gleichzeitig aktiv sind. Aber dazu gehört natürlich ein bisschen Kreativität und ein bisschen Erfahrung vielleicht auch dazu. Und dafür war der Workshop dann halt eben auch gedacht, um eben, weil das auch hier in Deutschland nicht der Normalfall ist, aber wir haben auch bei uns in der Community halt immer mal wieder Torwarttrainer, die vor dieser Herausforderung stehen. Ich hatte damals halt eine Torwartschule gehabt, und wenn da mal der Torwarttrainer spontan ausgefallen ist, der die andere Gruppe hatte, hatte ich auf einmal 10 Kids da gehabt. Und dann musste ich irgendwie das Training gestalten, was dennoch vernünftig ist. Und so kommt man dann irgendwann mal ja, in die Kreativität rein und versucht da gute Lösungen für alle Beteiligten zu finden. Ja. Es
Ja,
macht
klar.
Spaß, spannend, aber es ist schon eine Herausforderung. Ja.
Ja, klar, verstehe ich natürlich. Mit 10 Torhütern ist es natürlich noch härter, weil du musst die ja trotzdem konstant bei Laune halten, weil du weißt selber, wie Kinder oder Jugendliche sind, irgendwann, wenn dann die
Ja.
Konzentration nachlässt. Ich meine, ich bin Jugendtrainer seit meinem halben Leben, also ich bin 32, bin jetzt seit 16 Jahren Jugendtrainer von verschiedenen Jahrgängen, habe aktuell die neue U15, also wir kommen jetzt von der U13 hoch in die U15. Und da ist es, ich habe 16 Kinder. Und es ist teilweise echt schwierig, wenn man alleine am Platz steht und eine Übung nur aufbaut. Und wenn dann die Konzentration bei pubertierenden Menschen nachlässt, das ist echt anstrengend. Da will ich gar nicht wissen, wie das bei dir ist mit 10
Hundertprozentig, ja.
Torhütern.
Ja, man darf sie gar nicht zum Denken bringen, ne? Also in Anführungsstrichen, man muss sie halt schon die ganze Zeit beschäftigen, ne? Das heißt, wenn du auf drei oder vier Tore arbeitest, dann müssen die ja die ganze Zeit auch online bleiben, ja? Und dann hast du die anderen zwei, drei, die irgendwie einen Ball am Fuß haben, und dann dementsprechend kriegst du das nachher hin, aber ja, dann gehört ein bisschen Erfahrung dann letztendlich dann dazu und dass das Ganze schön steuert und das dennoch sinnvoll ist, ja. Aber wie gesagt, wahrscheinlich auch du mit deiner Erfahrung so als Cheftrainer war es am Anfang deutlich schwieriger, als wenn du das jetzt schon 4, 5, 6, 7, 8 Jahre gemacht hast. Da hast du irgendwann deine Erfahrungswerte, wie du das Ganze besser managen kannst, wenn es mal in die falsche Richtung läuft oder so. Ne?
Ja, klar, auf jeden Fall. Ich meine, am Anfang, wie alt war ich? 16. Da war ich selber noch in der Pubertät,
Ja.
jugendlich. Aber bin da halt reingerutscht und jetzt seit 16 Jahren nie aufgehört. Außer mein halbes Jahr, wo ich dann gesagt habe, jetzt ist mir alles zu viel. Da habe ich dann ein halbes Jahr Pause gemacht. Aber in 16 Jahren ein halbes Jahr ist ja nichts. Und mittlerweile, ja, habe ich die Kids schon im Griff. Aber jetzt kommt genau dieser Umschwung vom Kleinfeldtor aufs Großfeldtor. Das wird für mich nochmal persönlich richtig
Ja.
interessant für mein Torwart.
Ja, kann ich verstehen. Dann verändert sich natürlich alles. Einfach komplett auch das räumliche Spiel, ne? Die Dimensionen werden deutlich größer, ne? Die Abstände werden größer. Die Raumverteidigung nimmt einen viel wichtigeren Schwerpunkt dann letztendlich ein, als wenn wir noch auf dem Kleinfeld dann letztendlich spielen. Ne? Von daher, ja, spannend. Spannende Phase. Das heißt, aber da fange ich am tatsächlich mit den Toren dann eigentlich schon spätestens in der U13 an, aufs große Tor zu trainieren.
Ja, wir haben jetzt seit halt 3 oder 4 Wochen umgestellt. Wir sind jetzt ungeschlagen Meister geworden in der Kreisklasse, nachdem wir in der Herbstrunde in der Gruppe Meister geworden sind, ungeschlagen. Sind wir aufgestiegen in der Rückrunde, sind da wieder Meister geworden. Jetzt haben wir dann gesagt, direkt nach dem letzten
Ja.
Spiel haben wir umgestellt auf Großfeldtor. Er hält schon ein paar Bälle, aber man merkt halt einfach die Umstellung. Tor ist größer, er muss ganz anders stehen. Und er ist halt nur 1,70 Meter mit 13. Also er ist ein wenig größer wie ich. Aber ich war in der A-Jugend auch Torwart, also die Größe heißt ja nichts. Ich meine, ich musste ein halbes Jahr in der A-Jugend ins Tor und du weißt selber, A-Jugend ist ein Büffel.
Absolut, absolut, ja.
Ja, aber jetzt schauen wir mal, wir hatten jetzt schon ein Testspiel vor ein paar Monaten, aber das kann ich nicht als Testspiel bewerten. Mein Torwart hatte 3 Ballkontakte und das waren Rückpässe meiner Verteidiger, weil ich es angefordert habe. Der Gegner war komplett überfordert und hat 20 Stück bekommen. Wir standen selber da und
Ja,
wussten
das
nicht,
ist
was jetzt los ist, aber mein Torwart war halt 70 Minuten nur am Boden gesessen gefühlt und hat zugeschaut.
so wie früher so die Kinder auf der Asche, die dann noch Häufchen dann gemacht haben, dann während des Spiels.
Ja.
Genau. Ja, aber cool. Das gehört halt dazu, ne? Auch damit Dann stell dir mal vor, jetzt in der 70. Minute kommt gar nichts zu tun, aber dann auf einmal kommt ein Ball, ist natürlich vielleicht nicht mehr dann spielrelevant, aber dennoch da so die Aufmerksamkeit kannst du auch da schulen, ne? Dass sie online bleiben, auch bis zur letzten Sekunde, auch wenn das Spiel vielleicht eigentlich schon entschieden ist dann, ne?
Auf jeden Fall, das probiere ich ja immer wieder, aber du weißt selber, mit 13, 14 da, oder 12, 13, 14, da ist die Konzentration dann irgendwann weg, wenn du nichts zu tun hast. Ist halt schwierig als Torwart. Wie gesagt, ich war in der A-Jugend auch mal Torwart und wir hatten dann mal ein Spiel, das haben wir dominiert ohne Ende. Da war die Konzentration bei mir auch weg und da habe ich einen Freistoß, keine Ahnung, aus 45 Metern direkt über mir drüber kassiert, weil ich nicht mehr aufgepasst habe.
Ja, das gehört dazu. Das gehört dazu.
Auf jeden Fall. Jetzt, aber wir sind ja noch im Aktuellen und ich habe ja den Witz gemacht, du bist arbeitslos, du hast uns ja, mich ja revidiert, dass du ja trotzdem arbeitest, aber was machst du sonst in deiner Freizeit? Du meinst, du hast vier Workshops, arbeitest wahrscheinlich drauf hin, hast viel Kontakt mit deinen Torhütern oder Torwarttrainern, ja, aber was machst du sonst so? Ich meine, das ist ja kein Job, den wo du 7 Tage die Woche machst und 24 Stunden, sondern du hast bestimmt sehr, 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 sehr viel Freizeit.
In Anführungsstrichen sehr, sehr viel Freizeit. Also erstens bin ich auch noch Familienvater mit zwei Kindern. Die nehmen auch schon viel Zeit ein. Nein, aber jobtechnisch ist es so, ich mache jetzt Einzeltraining auch seit Oktober letzten Jahres wieder. Hatte davor aufgrund der Tätigkeit, wo ich vorher war, das mal für 3 Jahre lang pausiert. Da habe ich ja gut 2 Dutzend Kids, die immer mal wieder zum Torwarttraining kommen. Und ja, natürlich. Das war nachmittags dann auch noch und hin und wieder helfe ich mal bei alten Kollegen aus dem Studium aus im Immobilienbereich, mache da Neubauvermietung, das ist aber so ein bisschen, was nebenher läuft. Aber grundsätzlich ist das Individualtraining als auch eben die Torwarttrainer-Community so eine Haupttätigkeit und das ist das, was mich auch wirklich komplett ausfüllt. Ja.
Ja, perfekt, und wie du schon
Also
gesagt
ich
hast.
habe keine 40-Stunden-Woche. Hört sich vielleicht so an, aber die habe ich nicht.
Ja, nee, aber wie du auch schon sagst, du bist ja Familienvater. Ich glaube, dann ist es auch geil, dass du die Zeit trotzdem flexibel einteilen kannst, wie du sie brauchst.
Ja, genau, das ist das Schöne. Das ist das Schöne, ja.
Weil
Genau,
ich
ich bin
meine.
bei allen, ich kann meine Kinder jederzeit abholen, ich kann sie jederzeit zu Kita, zur Schule bringen, ich kann mit denen beim Schwimmen dabei sein, ich kann wirklich alles letztendlich unternehmen mit denen. Ich kann mir das alles so legen, wie ich möchte dann natürlich. Ne? Da hat man seine Verpflichtungen, aber grundsätzlich, wenn ich das vorausplanen kann, kann ich überall dabei sein bei wichtigen Momenten. Das ist, wie gesagt, ja, vielleicht diejenigen, die jetzt keine Kinder haben, nicht immer ganz nachvollziehbar, aber für alle, so wie du, dann, der selbst Familienvater ist, weiß ja selbst, wie schön es ist, wenn man da bei den wichtigen Momenten in deren kleinen Leben, sei es beim Schwimmkurs, wenn die Abzeichen machen oder sonst etwas dabei sein kann, ja.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, ich kenne es ja auch. Okay, meiner ist erst 2, geht jetzt in die Krippe noch. Ich habe einen Schichtbetrieb, deswegen bin ich bei manchen Events gar nicht dabei, weil ich arbeiten muss. Aber ich fühle es so, wie du gerade erzählst, einfach dabei sein und für die Kinder da sein. Ich glaube, das ist das größte der Gefühle. Ich meine, das habe ich in André in der Folge auch gesagt. Ist zwar geil, wenn die Kinder dich im Stadion vor 10.000 Fans feiern können, aber ich glaube, es ist noch viel geiler, wenn der Papa einfach der Papa ist und nicht der Profi ist.
Ja, absolut, absolut. Ja. Für die Kinder ist es ja immer so, ich werde es nie vergessen, was Cristiano Ronaldo mal gesagt hat über seinen Sohn. Sein Sohn war total aufgeregt, weil er Lionel Messi getroffen hat. Sagt er, sag mal, ich bin doch Cristiano Ronaldo. So, aber für den Sohn ist halt Cristiano Ronaldo einfach nur Papa und Lionel Messi halt was ganz Besonderes. Ja. Das heißt, es ist einfach so, egal wer man ist, was man gereicht hat für andere, für die eigenen Kinder ist man halt einfach nur der Vater. Ja. In Anführungsstrichen nur der Vater. Das ist was ganz Besonderes, ja.
Aber ich glaube, im kleinen Alter ist der Vater immer noch der größte Held. Ich meine, kleine Anekdote von mir daheim. Ich bin 10 Minuten unterwegs, komme vom Einkaufen vielleicht, und er schaut mich an, als hätte er mich 4 Tage lang nicht mehr gesehen und hängt an mir
Ja,
wie
ja,
ein Klo.
ja.
Wo ich mir denke, es ist warm, hör auf. Aber dann schaut er dich an und dann ist er alles wieder vergessen.
Ja, das ist einer der Hauptgründe der Kinder, warum ich eben die Tätigkeit damals vom Deutschen Fußballbund aufgehört habe, weil ich auch 120 Tage im Jahr unterwegs gewesen bin. Aber vielleicht kommen wir auch nochmal zu sprechen.
Ja.
Aber ja, genau, das war so der Hauptgrund dann letztendlich. Ja.
Ja, klar, bevor wir jetzt in den zweiten Teil, weil das Aktuelle haben wir jetzt ziemlich abgerufen, kommen. Ja, wie gesagt, das Größte ist, wenn man Familienvater ist, also, oder eine Familie hat mit Kindern, können jetzt natürlich die, wo jetzt keine Kinder haben, nicht so mitreden, aber ich glaube, das ist einfach das Größte, wenn die Kinder dich anschauen, du Zeit für sie hast und nicht dauernd irgendwie unterwegs bist und sagst, ey, ich kann jetzt nicht. Wie der André mir ja auch erzählt hat, das eine Probetraining konnte er nicht, weil er irgendwie Training hatte. Und jetzt kann er eben, wenn sein Kind anfängt, Fußball zu spielen, einfach mit dabei sein und einfach als Zuschauer dabei sein und nicht sagen, ey, ich habe Auswärtsspiel in Koblenz oder was weiß ich. Sondern er ist einfach dabei, so wie du jetzt auch. Du kannst deine Arbeit flexibel einteilen und wenn deine Jungs was wollen oder ein Highlight ist bei denen, kannst du einfach dabei sein.
Absolut. Und das ist mir persönlich ganz wichtig. Und deswegen auch die eine oder andere Entscheidung zu einem Verein, auch jetzt im Sommer oder letzten Sommer, dann halt auch abgelehnt. Deswegen, ja.
Perfekt, dann haben wir jetzt den ersten Teil auch noch mit einem schönen Thema abgeschlossen. Und jetzt kommen wir zu deiner Karriere. Ja. Nennen wir es Karriere. Dein Weg zur jetzt zur heutigen Zeit. Du bist in Polen geboren worden, wahrscheinlich auch da aufgewachsen. Nimm uns doch mal mit in deine Zeit.
Ja, ich bin mit 1,5 Jahren tatsächlich nach Deutschland gekommen schon und von daher eigentlich, also ich bin, glaube ich, mit 16 Jahren das letzte Mal in Polen tatsächlich gewesen. Das heißt, meine ganze Kindheit war ich auch hier, habe die ganze Kindheit in Bergisch Gladbach dann auch gespielt, wo ich dann auch herkomme. Und es war immer so höchste Verbandsebene, aber war das irgendwie A-Bundesliga oder B-Bundesliga oder sonst irgendwie. Und genauso auch im Herrenbereich war es dann halt so, dass ich Oberliga Nord drin, das war damals noch die vierte Liga, da habe ich zwei Saisons als junger Torhüter mitgemacht, habe da 15, 16 Spiele oder so weiter gemacht, habe aber dann auch recht schnell meine Fußballkarriere erstmal an den Nagel gehangen, weil ich studieren gegangen bin, Immobilienwirtschaft in der Nähe von Ulm, in Geislinger Eige. Und dort habe ich keinen passenden Verein für mich gefunden. Ich wollte halt nicht irgendwie dann dort Bezirksliga spielen und dann eben keine Zeit haben, irgendwie am Wochenende was zu machen. Das heißt, in diesen 3,5 Stunden bin ich eher mehr rumgereist, als dass ich vielleicht auch sogar studiert habe, auch ein Auslandssemester in San Diego gemacht und so weiter. Und als ich wiedergekommen bin nach dem Studium hier nach Bergisch Gladbach, haben all meine Kumpels bei einem Verein gespielt, der so ein bisschen Geschichte, glaube ich, auch geschrieben hat. Die sind, ich glaube, 7-mal aufgestiegen in 8 Jahren. Und von der Kreisliga C bis in die Regionalliga. Und ich habe den Weg von der Bezirksliga bis in die Oberliga mitgemacht und als Regionalliga-Torhüter dann als Trainingstorwart angemeldet, tatsächlich aber immer noch mal wieder ausgeholfen in der Regionalliga beim Training und so weiter. Aber das war es an meiner Karriere. Mehr ist tatsächlich nichts zu erzählen, was das Fußballerische angeht, als aktiver Torwart, ja.
Ja klar, ich sehe es ja, du hast die Jugendleben in Bergisch Gladbach verbracht, wo ja relativ stabil ist der Verein. Bis dann, warst dann bei Reusdorf?
Ja, nur ein halbes Jahr tatsächlich.
Ja. Dann hast du pausiert. Ja. Und bist dann 2013 zum TV Herkenrath gewechselt.
Genau.
Und das war's dann schon, weil 2016, 17 hast du deine Karriere schon beendet.
Genau, die aktive Karriere, das lag einfach daran, da war ich glaube ich 28 zu dem Zeitpunkt und ich habe den Torwart in der Basiskurs gemacht und ich hatte wirklich einen sehr guten Lehrgangsleiter da gehabt, der mich so ein bisschen angefixt hat mit diesem Thema und ich habe so, dieses Wissen muss raus, so das muss irgendwie auf die Straße oder sonst irgendwie oder auf die Fußballplätze und dann habe ich einfach mich dazu entschlossen, eine Torwartschule aufzumachen oder zu starten und die ging recht schnell recht groß. Ich hatte, glaube ich, innerhalb von 3 Monaten, glaube ich, nach 35 Kids und dann habe ich halt schon für mich entschieden, okay, das könnte so ein Weg sein, wo ich auch mein Hobby zum Beruf machen kann und ja, habe dann für mich entschieden, das Ganze dann die Fußballschuhe, die Handschuhe an den Nagel zu hängen, um mich halt komplett auf das Torwarttraining zu konzentrieren, was dann am Ende des Tages vielleicht nicht die verkehrte Entscheidung gewesen ist, weil bis viel weiter nach oben wäre es für mich nicht gegangen.
Ja. Ja klar, also das hat ja auch der Marvin, also der HSV-Trainer bei der letzten Aufnahme gemeint, der hat selber gemerkt, okay, er ist kein schlechter Fußballer, aber es wird auf Dauer nicht sehr hoch gehen und er hat gemerkt schon eben, weil er neben der Oberliga dann noch die Jugend trainiert hat und hat gemerkt, ey, er ist ein viel besserer Trainer und jetzt ist er mit dem HSV den Frauen aufgestiegen und zu einem Top-Club nach Portugal gewechselt. Also habt ihr beide den gleichen Schritt gemacht, ihr habt gemerkt, ich glaube, weiter als jetzt geht's hier nicht mehr, aber ey, ich könnte ja das Talent als Torwarttrainer nutzen, du in deinem Fall halt und jetzt sieht man ja, was du erreicht hast. Ich meine, du hast ja trotzdem einige größere Vereine betreut als Torwarttrainer auch dann im Endeffekt.
Ja, absolut. Ich glaube, ich kann da sehr, sehr zufrieden sein. Es war ja so, dass ich dann diese Torwartschule auch aufgebaut habe, die war irgendwann so mit 150 Kids da stand und ein paar Torwarttrainern und parallel ich für eine kurze Zeit bei Viktoria Köln dann dort war, habe da die U12 bis U16 betreut und bin aber von dort aus direkt zum Frauennationalmannschaft, war 5 Jahre beim Deutschen Fußballbund, habe da unter anderem die U17-Nationalmannschaft betreut, 3 Jahre lang, sind da auch Europameister, Vize-Europameister geworden, waren bei der Weltmeisterschaft in Uruguay dabei, 2018 sind leider im Viertelfinale gegen Kanada damals ausgeschieden Bin dann noch die U19, habe ich noch 1,5 Jahre gemacht bis zu Corona. Und dann war es für mich so die Zeit, okay, habe ja schon 4 Wochen lang in Uruguay bei der Weltmeisterschaft nach Hause. Meine Tochter hat sich gefühlt in diesen 4 Wochen so krass entwickelt, wo ich sagte, das kann ich nicht mehr machen. Als dann das zweite Kind dann gekommen ist, habe ich gesagt, ich höre auf. Und ja, dann kam der Anruf von Fortuna Köln und habe dann die Profis 3 Jahre von Fortuna Köln trainiert. Und ja, das ist so die Tätigkeit, die ich dann hatte. Und im Sommer letzten Jahres dann auch aufgehört bei Fortuna.
Perfekt, du hast deine ganze Karriere jetzt einfach innerhalb von 2 Minuten zusammengefasst. Aber wir wollen natürlich noch ein wenig mehr reden, weil sonst ist der Podcast gleich zu Ende. Und das ist für Sascha-Verhältnisse echt kurz, weil ich bin derjenige von uns beiden, der mindestens 1 Stunde redet. Das schaffen wir wahrscheinlich heute nicht. Aber trotzdem wollen wir mal, wie kamst du eigentlich auf die Idee, eine Torwartschule zu gründen? Ich meine, das ist ja trotzdem eine Schnapsidee, wenn man es jetzt mal so betrachtet, einfach so aus dem Nichts eine Torwartschule zu gründen. Du weißt ja nicht, wie läuft's. Kriege
Ja,
ich Anmeldungen, bekomme ich Geld?
es ist krass. Eigentlich, ja, absolut. Also ich habe Immobilieninvestmentbanking studiert. Ne? So, und wenn man so Elternteil ist, dann sind Eltern glücklich gewesen. Ach, der Junge, der macht seinen Weg, hat es geschafft und sonst irgendwie. Und dann kommt der Junge nach Hause und sagt, mach ich meine Torwartschule auf. Ich lasse das Immobilienthema jetzt. Ja. So. Kann sich auch vorstellen, das war jetzt nicht so. Ja, waren keine Freudensprünge zu Hause in der Familie Kaspi. Ja. Ja, aber nichtsdestotrotz war es, glaube ich, so dennoch eine gute Entscheidung. Ich habe halt einfach nur gemerkt, dass ich dass es schnell gewachsen ist. Ich hatte, wie ich gesagt habe, ich hatte innerhalb von 3 Monaten 30 Anmeldungen. Dann bis zum Ende meiner aktiven Zeit hatte ich danach 60 bis 80 Kids und so weiter. Und dann habe ich gesagt, okay, es wird immer mehr, immer mehr. Es kam Anfragen von Vereinen und. Dann habe ich meine Zahlen hochgerechnet, habe gesagt, okay, cool, ich kann zumindest mal davon leben. Und dann werden wir sehen, wie es weitergeht. Ne? Und dann nach einem Jahr Torwarttrainertätigkeit kam die Tätigkeit beim Deutschen Fußballbund. Ich konnte dort auch all meine Lizenzen machen, bis zur UEFA-Torwarttrainer A-Lizenz. Dann war ich unter anderem bei der UEFA Study Group dabei für Frauenfußball, für den Torwartbereich dort. Also halt gemerkt, also irgendwie läuft halt alles so in eine Richtung, wo ich sage, hey, da musst du dranbleiben. War beim Fußballverband Mittelrhein, habe da die B-Lizenz, C-Lizenz, den Torwartteil gemacht, bei den Mannschaftstrainern und so weiter. Also irgendwie hatte ich dieses Gefühl gehabt, so einen inneren Antrieb, wo ich sagte, okay, cool. Ich habe die ganze Zeit diese Bestätigung bekommen, es funktioniert, es läuft und die Zahlen dann aus wirtschaftlicher Sicht stimmen auch. Nichtsdestotrotz war es auch am Anfang eine harte Zeit. Da bin ich statt studieren gegangen, beziehungsweise statt im Immobilienbereich arbeiten, bin ich Trikots flocken gegangen, um meine Rechnung bezahlen zu können. Ja, also das gab es auch, ja, diese Zeiten. Und wie das ist so als Selbstständiger, man hat halt nicht immer nur Hochs, sondern auch mal Tiefs. Und dann gab es auch Corona und sonst irgendwie. Ja, das ist dann für so eine Torwartschule dann auch nicht gerade das Beste gewesen, ja, in Anführungsstrichen. Wobei ich schon 2018 schon selber kaum mehr auf dem Platz stand. Also 2018, ja, 2018, 2019 schon kaum mehr selber auf dem Platz der Schule gestanden habe. Ja.
Ja, klar, auf jeden Fall.
Ja, aber
Ja?
so ist das letztendlich dann entstanden. So, ne? Also wirklich so aus diesem, ich habe einfach immer mehr Feedback vom Torwartmarkt. Ja? Ich sage, okay, da ist Interesse da und ich konnte so ein bisschen hochrechnen die Zahlen. Ich sage, okay, cool, wenn es so weitergeht, dann funktioniert das. Und so bin ich dran geblieben und ja, dann hat der eine Weg zum anderen geführt.
Ja klar, und der Weg war ja gut. Ich meine, okay, lassen wir mal die Corona-Zeit einfach mal außen vor, weil ich glaube, die war für uns alle die schlimmste Zeit
Absolut.
überhaupt. Und ich probiere es mittlerweile mit jedem Gast zu umgehen. Auch wenn es nicht
Ja.
immer klappt, aber probieren wir es mal jetzt bei dir damals zu umgehen. Aber deine Torwartschule war ja so erfolgreich, wie du schon sagst. Du warst dann bei Viktoria Köln Torwarttrainer in der Jugend. Und ich meine, wie kam es dazu? Ist der Verein angekommen, weil er gesehen hat, dass du eine erfolgreiche Torwartschule hattest? Oder wie bist du eigentlich zu einem Profiverein gekommen dann?
Ja, es ist tatsächlich, also es war so irgendwie kurios. Also ich konnte eigentlich die Uhr danach stellen, so im Januar, Februar. Da haben sich eigentlich alle Vereine bei mir gemeldet irgendwann. Der erste FC Köln, Bayer Leverkusen, Fortuna Düsseldorf, Viktoria Köln und sonst irgendwie. Die haben alle eigentlich alle angerufen, so, Adam, hast du Torhüter, in dem Jahrgang suchen wir noch, in dem Jahrgang suchen wir noch, hast du hier noch, da, hast du da noch, ne? Wo ich sagte, ja, also guck mal hier, da und da. Und dann irgendwann wurde halt eine Stelle frei und so hat Viktoria Köln sich dann halt gemeldet. Ne? Also irgendwann so weit, dass dann, ich glaube, der halbe FC. Der erste FC Köln, aus der Jugend, der halbe FC war, glaube ich, von meinen Torhütern. Dann in Leverkusen hatten die mittlerweile zwei. Einer ist auch dabei, Simon Rapsch, der jetzt auch schon mit U19 als U17-Torhüter tatsächlich jetzt in der U19 ist, so, gegen Mainz letzten Jahr sein Kaderdebüt hatte in der Bundesliga. Jakob Esser, den hatte ich eine Zeit dann gehabt, der ist U15-Nationaltorhüter, hat dieses ein Spiel zumindest gemacht für den letzten Mannschaft. Es sind ein paar gute. Timo Schmitz, der jetzt nicht selber dabei war, war es aber beim FC immer noch in der U19, ist dann jetzt deutscher Meister geworden. Nicht, als junger Junge hat er jetzt nicht gespielt, aber da sind halt schon ein paar gute Jungs dabei auch rausgekommen. Ne? Neben all den Mädels, die ich auch beim DFB trainieren durfte, die habe ich dann natürlich jetzt nicht ausgebildet, aber die gehen da jetzt auch ihren Weg. Ne? Also voran wahrscheinlich Maler Groß, die beim FC Bayern München schon mehrere Meisterschaften gefeiert hat, oder Laura Dick, die da jetzt bei TSG Hoffenheim spielt und so weiter. Da sind ja einige gute Tore und Tore drin dabei gewesen. Und so kam dann halt auch immer Viktoria Köln und hat gesagt, Adam, guck mal, wir haben die Stelle hier frei. Wäre das interessant für dich? Und dann habe ich das gemacht und ja, so sind wir zusammengekommen.
Ja klar, und ich meine, es war ja, wie du schon sagst, von der U12 bis zur U16. Aber es war doch von der Leistung dann her auch nochmal ein ganz anderes Niveau, wenn du auf einmal so in einem Profiverein in der Jugend mitarbeitest, oder?
Ja, es ist ein bisschen anderes Arbeiten einfach. Ne? Man sieht die Jungs in der Regel öfters, 2 oder 3 Mal. Ne? Man hat da andere Themen, man hat auch mal einen Austausch mit den Trainern auch darüber. Das hat man in der Torwartschule ja nicht. Ne? In der Torwartschule bist du so eine One-Man-Show, du machst deinen eigenen Plan, du siehst deine Torhüter, du siehst deine Gruppe und dann versuchst du danach zu planen. Aber im Verein ist das alles ein bisschen, läuft es ein bisschen anders ab. Ne? Das heißt, das ist mehr ein Miteinander. Muss ja auch passen letztendlich, aber wie gesagt, grundsätzlich ist das vom Niveau her, hatte ich alles da gehabt. Also wirklich, ich sage immer, ist total unterschiedlich. Ich hatte wirklich auch teilweise deutlich bessere Torhüter in der Torwartschule als teilweise im Nachwuchsleistungszentrum und so weiter, ne? Bei den Vereinen. Oder wo ich sonst irgendwo trainiert habe oder andere Torhüter trainiert habe, wo ich sage, nur weil die jetzt nicht im Nachwuchsleistungszentrum sind und sowas waren, dann ist jetzt nicht schlechtere Torhüter unbedingt dabei, tatsächlich. Manchmal passt es auch einfach vom Kaderplatz her nicht, ne? Dass sie dann irgendwie weggehen können.
Ja klar, verstehe ich. Und wie du schon sagst, das ist natürlich was ganz anderes, wenn du im Verein bist, da siehst du die Kids 2 bis 3 Mal am Tag oder in der Woche und hast natürlich einen ganz anderen strukturierten Tag. Ne? Also nimm uns doch mal mit, wie ist der Tag von einem Jugendtorwarttrainer von einem Profiverein? Ich meine, du musst ja trotzdem in der Früh um 8 oder 9 Uhr am Platz stehen, oder nicht?
Nee, gar nicht. Also tatsächlich so, ne, weil es ja ein kleines NLZ dann ja auch, ne? Das ist eher so, das läuft alles nebenberuflich ab, ne? Also das heißt, da kommst du wirklich, wenn das Training um 17 Uhr ist, bist du um 16.15 Uhr da oder so, 16.30 Uhr, dann kriegst du ein paar Themen, was die Mannschaft machen möchte. So, dann sprichst du es halt durch und wie die Torhüter dann da hingehen und dann machst du dein Training dann halt, ne? Also man muss da weg von kommen, dass wir sagen, in vielen Nachwuchsleistungszentren, dass die Torwarttrainer da hauptberuflich angestellt sind. Ja? Das ist tatsächlich in den wenigsten Vereinen. Ich sage klar, bei Bayer Leverkusen oder bei Bayer Leverkusen vor allem, muss man sagen, sind, glaube ich, alle Torwarttrainer hauptberuflich angestellt. Aber in den Vereinen wie jetzt auch bei Fortuna Düsseldorf oder 1. FC Köln ist auch viele Torwarttrainer, die eben nur auf Minijobbasis arbeiten oder in einer Teilzeitanstellung. Ne? So war das dann halt auch bei mir bei Viktoria Köln, dass du dann einfach eher nur abends auf Minijobbasis dann da gearbeitet hast. Ne? Also ja. Der Tag so an sich ist jetzt nichts Besonderes, weil die Kids dann auch in der Schule sind, ne? Und sonst irgendwie. Dann bist du halt am Nachmittag zum Training gekommen und hast halt deine 2 Trainings- oder 3 Trainingseinheiten die Woche gemacht.
Ja klar, auf jeden Fall. Da hatten wir ja den Christian Krüger, den NLZ-Koordinator vom 1. FC Nürnberg. Und der ist da eben, glaube ich, hauptberuflich, weil der hat uns mal erzählt, wenn der Tag 25 Stunden hätte, hätte er einen 25-Stunden-Job. Der ist teilweise um 7.30 Uhr schon am Gelände und kommt 20 Uhr noch was heim. Also da ist, glaube ich, dann, wie du schon sagst, der Unterschied zwischen großen NLZ und einem kleineren NLZ.
Absolut. Absolut. Also, wenn du möchtest, kann ich ein bisschen so vom Alltag erzählen beim Deutschen Fußballbund. Das ist nämlich ein bisschen anders gewesen. Und wenn du dann auf Reisen bist, dann sieht das komplett anders aus. Das ist anders als jetzt, wenn du so einem kleinen NLZ bist, ja.
Ja klar, da wollte ich jetzt nämlich drauf kommen. Weil du bist dann vom Viktoria Köln zu den DFB-Mädels gekommen. Da ist ja die nächste Verbindung. Ja. Vanessa Fudalle, hattest du ja auch im Team.
Ja, Vanessa, die hatte ich, klar.
Zwar nicht als Torhüterin, weil sie ja 1,50 ist, wäre wenig lustig, aber sie war trotzdem in der U-Nationalmannschaft dabei. Da kannst du jetzt mal mitnehmen, wie läuft so allgemein die Kadernominierung ab? Ich meine, okay, das macht die Nationaltrainerin, aber du bist der Torwarttrainer, du hast ja bestimmt auch was mitzureden. Und wie läuft da allgemein so ein Lehrgang ab, beziehungsweise eine Reise in ein anderes Land?
Ja, absolut spannend. Also erstmal Vanessa, cooler Typ immer gewesen und ein richtig guter Fuß, muss ich ganz ehrlich sagen. Also auf die konnte man sich verlassen, vor allem Schüsse aus der Ferndistanz. Da war Vanessa richtig cool. Ich habe gesehen, die war bei euch im Podcast schon zu Gast. Wie gesagt, Vanessa top, wenn sie es hört. Liebe Grüße. Ja, da sind aber grundsätzlich ganz viele tolle Mädels dabei gewesen, eine Torhüterin, die ich da auch kennen durfte. Die bekannteste ist wahrscheinlich für alle Jule Brandt, mit der sind wir dann auch Europameister geworden in der U17. Oder Carlotta Wamser, die jetzt auch jetzt bei der Frauennationalmannschaft bei der M dabei ist und so. Ist schon Spaß, macht doch schon Spaß. Und wenn man die irgendwie so hört und sieht, Ahnung, dann ja, freut man sich immer noch. Also man hat dann immer noch irgendwie eine gute Verbindung zueinander. Von daher, das war eine richtig, richtig gute Zeit beim Deutschen Fußballbund. Aber um deine Frage dann auch zu beantworten, wie läuft sowas ab? Also letztendlich ist es so, es gibt Torhüterinnen, ich gehe jetzt mal auch nur auf die Torhüter ein, ne? Weil mit Spielerinnen habe ich tatsächlich natürlich weniger zu tun gehabt. Das, wie ich schon gesagt, macht dann die Nationaltrainerin. Es ist eher so, dass wir viermal im Jahr Torhüterinnen-Camps hatten, verschiedene Altersklassen. Und das ist eher so unser Sichtungstraining dann gewesen, ne? Das heißt, wir haben die besten 16 Torhüterinnen in den Jahrgängen, ich glaube, U14 bis U16 eingeladen und dann gab es U17 bis U19, also zweimal jeweils eingeladen. Und dann sind die vier, haben uns trainiert mit insgesamt vier Trainingseinheiten zu unterschiedlichen Themen. Das darf man sich eigentlich im Grunde nur so vorstellen, dass wir immer vorm Training ein Thema hatten, das wir uns in der Videoanalyse angeschaut haben, wo wir dann auch die Coaching-Punkte technisch und taktisch auch durchgesprochen haben, dann die Trainingseinheit erklärt haben, auf den Platz gegangen sind, das Training aufgezeichnet wurde und wir dann das Training auch nochmal nachgesprochen haben mit der Gruppe. Und so daraufhin, aufgrund dieser 4 Tage und so weiter, konnte man, haben wir nachher in Anführungsstrichen Rankinglisten erstellt, die haben gesagt, okay, die sehen wir in den Jahrgängen am besten gerade und die wurden in ein Sichtungstraining oder Sichtungslehrgang eingeladen. Vom Sichtungslehrgang sind das in der Regel 2, 3 Tage, die in einem erweiterten Kader dann letztendlich dabei sind. Und die kommen von dort aus dann in den Kaderlehrgang, wenn die sich da bewiesen haben, in Anführungsstrichen. Und im Kaderlehrgang ist es natürlich aus Länderspiele daheim oder halt aber auch im Ausland oder wie so eine Europameisterschaft. Es ist eigentlich recht spannend, wenn wir so eine EM einfach nehmen, dass wir immer auch eben Vorbereitungslehrgänge haben, die in der Regel 4 Wochen vorher starten. Haben wir 3 Stück zum Beispiel, 4 Wochen, 3, 4 Tage und dann sehen wir uns immer noch mal dazwischendurch und dann ist der Auftakt zur EM. Dann trifft man sich einen Tag vor Abflug, hat man ein Abendessen, ein offizielles Abendessen, wo in der Regel ein Verbands, ja, damals Jotti Schatzalexu ist vielleicht ein Begriff, der jetzt, glaube ich, beim VfB tätig ist.
Der
Dann
ist bei
bekommen
uns
wir
am
dann noch
Club.
nette Worte. Ah ja, ach, genau, bei Club, in Nürnberg ist er jetzt, genau, so ist er, in Nürnberg ist er. Genau, und Jotti ist dann halt tatsächlich dann in der Regel auch mal, dann zu der Zeit war er sportlicher Leiter dann, glaube ich, beim DFB in der Tätigkeit, was die U-Nationalmannschaften angeht. Und dann hat er immer noch nette Worte gesagt, ist dann auch zum Endfinale dann auch immer gekommen und sonst etwas. Und der hat uns immer alles Gute gewünscht und da sind wir abgeflogen. Ist natürlich organisatorisch ein Riesenaufwand für die Teammanagerin dann auch gewesen, weil man das ganze Gepäck mitschleppen muss. Man hat einen Riesen-Staff dabei gehabt. Man kann sich auch mal vorstellen, wir waren dann 19, ich glaube 16 Feldspielerinnen plus 3 Torhüterinnen oder 18 Feld, 21 waren wir dann, 18 Feldspielerinnen plus 3 Torhüterinnen. Ja, das heißt, wir haben schon 21 Personen hier. Dann hatten wir aber Cheftrainer, Co-Trainer, Co-Trainer, Torwarttrainer, Athletiktrainer. Wir haben dann 2 Physios dabei gehabt. Wir haben einen Koch dabei gehabt. Wir haben Zeugwart dabei gehabt. Teilweise haben wir einen Busfahrer dabei gehabt. Dann gibt es dann noch ein paar Offizielle von der PR-Abteilung oder sonst irgendwie einen Kameramann noch, der uns begleitet hat und sonst etwas. Auf einmal hat man so ein Riesenareal an Menschen da von 40 Stück und so weiter. Die müssen natürlich irgendwie quer durch Europa oder über die Welt dann hin gefrachtet werden mit allen Materialien und so weiter, dass man dort vor Ort gut arbeiten kann. Und da hat man in der Regel bei so einer M 3, 4, 5 Tage Vorlaufzeit, wo man einfach trainiert, ein, zweimal am Tag, in der Regel einmal am Tag dann auf dem Platz. Und mit Spiel 1 fängt es auf einmal an, gibt es keine Wochentage mehr. Es gibt eigentlich nur noch Spieltag oder kein Spieltag. Es gibt Matchday minus 2, das ist regenerativ. Matchday minus 1 ist Abschlusstraining. Dann wieder Spiel und dann wieder Matchday minus 2, minus 1 und dann wieder Spiel. Ne? Und es ist sehr, sehr durchgetaktet, der Tag. Das beginnt morgens mit dem Frühstück, dann mit den ersten Besprechungen, dann mit der Trainingseinheit, dann kommt man wieder, dann geht man zum Mittagessen, dann gibt es eine Nachbesprechung, teilweise eine zweite Besprechung, gibt es eine Videoanalyse im Trainerteam und so weiter. Die Tage sind in der Regel zwischen 8 und 22 Uhr eigentlich durchgängig durchgetaktet, wirklich. Also es ist unfassbar gewesen, aber es hat unglaublich viel Spaß gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Vor allem, wie gesagt, es hat tolle Torhüter, Torhüterinnen dabei gehabt. Es hat extrem viel Spaß gemacht, die Bock hatten. Und ich muss sagen, mit Mädels dann auch bei so einer Nationalmannschaftsreise, die haben ja auch Lehrer dabei. Also wir haben ja zwei Lehrer mal dabei gehabt, die haben nebenher noch Schule machen müssen und sonst irgendwie ihre Aufgaben, teilweise Klausuren schreiben wir in einer Europameisterschaft. Das ist schon extrem spannend, dass man auf welche Themen halt einfach noch Rücksicht nehmen darf und so. Ja. Genau, das war mal so ein Schnelldurchlauf,
Also, es war sehr, sehr viel Input. Erstmal danke dafür.
ja. Glaube ich.
Aber ich glaube, um Torhüterin auszuwählen, da brauchst du doch einen Doktortitel, oder? Wie du meinst, erstmal Vortraining, dann schauen wir mal, dann kommst du nochmal zu einem Probetraining und dann dürfen sie vielleicht mit. Also, da brauchst du doch einen Doktortitel dafür, oder?
Ja, Doktortitel, ne? Also, es ist, jeder hat irgendwo mal seine Expertise drin und man sieht recht schnell dann, die, glaube ich, die Potenziale, ne? Wo die Reise auch hingehen kann. Und ja, von dort aus versucht man wegzuarbeiten. Man braucht schon eine gewisse Fantasie dann auch, ne? Aber ja, an sich, ja, man erkennt schon die Unterschiede nachher mit der Expertise schon sehr schnell, sehr gut dann auch, ja.
Ja klar, und deine Zeit in der Nationalmannschaft war ja auch relativ erfolgreich, wie du ziemlich im Vorgespräch,
Ja.
glaube ich, war es, erzählt hast. Aber hast dich dann entschieden, eben wegen der Entwicklung deiner Kinder, weil du willst ja nicht wieder 4, 5 Wochen weg sein, aufzuhören bei der Nationalmannschaft. Und
Ja.
bist dann wieder ins Vereinsleben gekommen, zur Fortuna Köln. Wie kam der Kontakt überhaupt zustande? Ich meine, du warst bei der Viktoria Köln, hättest du ja vielleicht da zurückkehren können, aber du bist dann zum Regionalligisten, zur Fortuna gewechselt. Wie kam es denn dazu?
Ja, also erstmal habe ich, ich war knapp 120 Tage im Jahr unterwegs mit dem Deutschen Fußballbund, also gefühlt jeden dritten Tag, ne? Und wie gesagt, das war dann für mich irgendwann dann nicht mehr machbar, beziehungsweise wollte ich nicht. Es gibt Trainer oder es gibt Menschen, die sagen, hey, das ist das Größte für mich, dann einfach da auch weiter tätig zu sein, auch wenn die Familie vielleicht ja darunter leidet, das ist vollkommen okay, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Für mich war es nicht. Und so habe ich halt gesagt, ey, ich mache mal einen Break. Ich wollte einfach eine Pause haben vom Fußball. Ich wollte eigentlich nichts machen, weil da war ich 7 Jahre, glaube ich, aktiv oder 6 Jahre aktiv und es war eine sehr rasante Zeit. Wie das so ist, ich wollte einfach erst mal sacken lassen. Und ich habe eigentlich, glaube ich, im März, April habe ich aufgehört und da habe ich erstmal gesagt, ich mache nichts. Ja, und dann kam aber aus dem Nichts ein Anruf. Ich weiß noch, ich bin irgendwie hier aus Herten tatsächlich, fahren aus dem Dorf, bin ich runtergefahren, dann kam ein Anruf, ich war im Auto und da war der, ja, der Leistungszentrumsleiter Fortuna Köln hat da kein NLZ von Fortuna Köln ran und hat gefragt, hör mal, Adam, ihr habt deine Nummer von hier XYZ, hast nicht Lust, wäre das was für dich, als Torwartkoordinator bei Fortuna Köln zu arbeiten und die U23 und U19 so dann selbst zu betreuen und alles andere darunter zu organisieren? Und dann so, boah, also eigentlich wollte ich jetzt gar nichts machen, aber ich höre es mir gerne mal an. So, und dann haben wir uns getroffen, hatten gute Gespräche gehabt und ja, sind letztendlich dann da zusammengekommen, dass ich das erste Jahr bei Fortuna auch als Torwartkoordinator gearbeitet habe, aber auch direkt schon nach 3, 4 Wochen meiner Tätigkeit, glaube ich, habe Ende Mai angefangen als Torwartkoordinator bei Fortuna Köln, wo ich dann Hauptberuf, also haupttätig, ich war nicht hauptberuflich tätig bei Fortuna Köln, das darf man nicht sagen, auch als Torwartkoordinator nicht. Dass ich die U23 und U19 betreut habe. Und da ist der Torwarttrainer ausgefallen in der ersten Mannschaft. Und die hatten keinen gefunden, der es gepasst hat. Und da haben die gesagt: Hör mal, da ist doch der Adam, da hat die Torwarttrainer A-Lizenz, der hat doch hier, der hat doch schon einiges gemacht. Kannst nicht mal aushelfen in der Vorbereitung, bis wir einen anderen Torwarttrainer gefunden haben. Und das habe ich dann gemacht. Und aus Aushelfen sind es dann 3 Jahre geworden. Und da muss ich mich natürlich auch bei Alex Ende bedanken, der jetzt Cheftrainer bei Preußen Münster ist und auch Slatko Mohorovic, der sein Co-Trainer ist, die dann das Vertrauen auch in mich hatten, eben da die Mannschaft oder die Torhüter, unter anderem mit André Weiß, der vor 2 Wochen bei euch im Podcast war, oder Felix Buhr, der bei Werder Bremen ausgebildet wurde, Lennart Winkler kam da später dazu, oder Hannes Kamp, der bei Paderborn dann ausgebildet wurde, die Torhüter zu betreuen und weiterzuentwickeln. Ja, und da habe ich den beiden allen voran, glaube ich, erstmal viel zu verdanken, dass ich da diesen Schritt dann machen durfte. Ja.
Ja, klar, auf jeden Fall. Ich meine, wie man ja schon, wie wir ja schon gesagt haben, man braucht auch ein bisschen Glück, um in diese Branche Fuß zu fassen. Und du hast das Glück gehabt, dass der Torwarttrainer eben ausgefallen ist, du dich beweisen konntest, zeigen konntest, hey, ich kann auch mit Erwachsenen, aber da war doch die Umstellung noch einmal ganz anders, oder? Weil wir haben jetzt 38 Minuten gesprochen. Im zweiten Teil haben wir hauptsächlich über deine Jugendarbeit gesprochen, mit deiner Torwartschule Jugendliche. Jugend Viktoria Köln, Jugend DFB. Und auf einmal musst du dich mit so Leuten rumschlagen, wie einem André Weiß, der knapp über 30 ist und sagt, ey yo, ich habe schon viel erlebt in meiner Karriere, was willst du mir eigentlich erzählen? Wie war das für dich?
Ja, das war so auch das größte Bedenken, was ich am Anfang hatte. Ja, also ich wusste, was ich kann. Ich wusste, dass ich gut bin in dem, was ich mache. Aber es ist natürlich, man trifft immer auf andere Menschen und man weiß nie, wie die anderen Menschen ticken. Und ich muss sagen, André Weiß, als auch Felix oder auch Hannes, ich muss sagen, die haben mir diesen Eintritt in dieses Profigeschäft so leicht gemacht. Das ist unfassbar, weil einen Torhüter wie André Weiß zu haben, mit 32 Jahren, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, der immer noch Bock hat, zu lernen, zu arbeiten, zu machen, offen für neue Ideen ist, das ist nicht selbstverständlich. Und da, wie gesagt, dann kann ich immer mich nur bei André bedanken, dass er da dementsprechend so offen gewesen ist. Und man muss ganz ehrlich sagen, André, der hat zweite Liga gespielt, denkst halt auch, also was willst du dir nachher noch beibringen? Oder so könnte er vielleicht auch denken. Aber am Ende des Tages haben wir ihn noch in so vielen Dingen noch verbessert, ohne despektierlich zu sein. Aber ich denke mir so, boah, das weiß der André auch, wir haben ihn in der Querpassverteidigung, im Raum haben wir ihn besser gemacht, wir haben beim Posten besser gemacht, wir haben in der Positionierung grundsätzlich, im Thema Entlasten und so weiter. Und das mit alles über 30. So, und es hat extrem viel Spaß gemacht, weil du aber auch Torhüter hattest, die Bock hatten. Ne? Genauso wie Felix, der war ein Arbeitstier in Anführungszeichen. Du konntest dich auf die verlassen. Die wussten, was sie machen mussten, vormachen, Training und so weiter. Von daher, es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Es war wirklich sehr, sehr einfach, mit den Torhütern zu arbeiten. Aber es hätte natürlich auch anders laufen können.
Ja, klar, auf jeden Fall. Ich habe jetzt den André nur als Beispiel genommen, weil wir den eben vor 2 Wochen im Podcast hatten und er ja auch von dir geschwärmt hat, wie du ja in der Folge gehört hast.
Ja.
Aber dann ist natürlich umso besser, dass die Jungs dir dann auch die Möglichkeit gegeben haben, dich zu verwirklichen und deine ganzen Ansätze mitgenommen haben. Weil wie du schon sagst, hätte ja auch anders sein können, dass du sagen, ey yo, was willst du eigentlich von mir? Ich habe zweite Liga, erste Liga gespielt, ich habe schon mehr Erfahrung in dem Bereich wie du. Aber dass sie dir dann entgegenkommen und du sie dann weiterentwickeln konntest, zeigt dir ja persönlich auch, dass du den richtigen Weg damals eingeschlagen hast vor den ganzen Jahren als Torwarttrainer. Und es ist ja das Schöne, dass man dann auch sieht, was man eigentlich alles erreicht hat am Ende des Tages.
Ja, absolut. Wie gesagt, ich glaube auch die Art und Weise, wie man als Torwarttrainer damit umgeht. Ich bin da jetzt nicht auf den Platz gegangen und habe gesagt, so, wir machen das jetzt so, so und so, sondern ich habe viele Gespräche am Anfang geführt mit den Torhütern. Wie spielt der das? Wie spielt der diese Situation durch? Warum macht ihr das so und so? Warum macht ihr das hier, da? Und so weiter. Und dann habe ich meine Ideen vorgestellt und dann haben wir irgendwo Diskrepanzen gehabt. Und diese Diskrepanzen haben wir dann gemeinsam besprochen und sind gemeinsam auf den Platz gegangen, haben das mal durchgespielt und dann hatten die Torhüter auch die freie Wahl gehabt, so sagen, okay, nee, ich will bei meinem alten Muster bleiben oder lass es umstellen, weil es sich besser anfühlt. So. Und da muss man ganz ehrlich sagen, hat sich das sehr, sehr gut eingependelt, dass wir alle recht schnell, nach gefühlt 4, 5, 6 Monaten, ein und dieselbe Sprache vom Torwartspiel hatten. Und wir haben ein Wording für alles gehabt, wir hatten für solidische Themen Leitlinien gehabt, Prinzipien gehabt und das macht nachher die Arbeit so einfach, weil ich, selbst wenn ich nachher Feedback gegeben habe und gesagt habe, guck mal, das war jetzt nicht gut oder sonst irgendwie, das hätte ich gar nicht machen müssen, weil die Torhüter waren so von den Leitlinienprinzipien überzeugt und hatten die so verinnerlicht, dass sie anhand der Spielszenen, die dann gesehen haben, sich selber coachen konnten. Die konnten sich selber korrigieren. Und das ist dann letztendlich, glaube ich, wenn man das geschafft hat als Torwarttrainer, ist das eine sehr, sehr gute Arbeit, die man da geleistet hat, weil theoretisch brauchen die dich dann irgendwann nicht mehr, weil die sich die brauchen dich für die Übungsgestaltung, die brauchen dich für Schießen und sonst etwas im Training, aber alles andere hast du die so weit gebracht, dass sie selber coachen können und das ist eigentlich das Coole. Das war immer so mein Ansatz, mein Ziel und das hat extrem viel Spaß gemacht mit den Jungs, ja.
Glaube ich dir, aber alles hat leider ein Ende, außer die Wosch, die hat 2 und du hast dich dann eben dazu entschieden, zum 30.06. letzten Jahres deinen Vertrag wahrscheinlich nicht zu verlängern, weil du dich eben auf andere Sachen konzentrieren wolltest. Wie kam es zu der Entscheidung? Ich meine, es ist ja kein kurzfristiges, wo man sagt, aufwacht, hey, ich habe keinen Bock mehr, sondern ich glaube, es ist ein langwieriger Prozess, wo man durchmacht. Wie schwer ist es dir denn eigentlich gefallen? Weil ich meine, du warst ja wirklich in einem Regionalliga-Team, gesetzter Torwarttrainer unter 3 verschiedenen Trainern, warst immer die Ansprechperson für die Trainer und auf einmal sagst du, nee, jetzt ist Cut.
Ja, es liegt einfach an dem Ganzen drumherum. Also selbst bei Fortuna Köln war es so, dass ich war eher zu 2/3 angestellt, 3/4. Das heißt, ich musste immer drumherum noch ein paar Themen betreuen, um halt auch finanziell in Anführungsstrichen mit der Familie über die Runden zu kommen. Das ist jetzt so bisschen zu dramatisieren, in Anführungsstrichen. So schlimm war es jetzt nicht. Aber man muss halt immer irgendetwas nebenher machen. Und nach 3 Jahren war ich halt auch einfach irgendwo ehrlicherweise auch ausgelaugt. Vor allem mit den ganzen 7 Jahren davor als Torwarttrainer oder 6 Jahren davor, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe mich nach einer Pause gesehnt, wirklich einfach mal Ruhe zu haben. Oder das war die Alternative, die ich dem Verein angeboten habe, meine Stelle zu erweitern, dass ich mich nur halt auf eine Sache konzentrieren kann. Und da sind wir aber leider aus, ja, muss man ehrlich sagen, aus budgetären Gründen halt auch nicht zusammengekommen, dass man hätte diese Stelle erweitern können, sodass ich für mich dann gesagt habe, okay, dann kann ich das nicht nochmal ein viertes Jahr machen, dass ich da nochmal drumherum Themen baue und sonst etwas. Ich brauchte einfach mal einen Break. Und ja, so habe ich dann halt die Entscheidung getroffen, meinen Vertrag dann eben nicht zu verlängern. Und habe tatsächlich, es waren ein, zwei Vereine auch immer mal wieder im Gespräch, auch dann direkt danach, aber ich muss ganz ehrlich sagen, es war gut, nicht auf dem Platz mal zu stehen. Ich habe dann 5 Monate lang keinen Ball angerührt und das hat extrem gut getan, ehrlicherweise, nach fast 10 Jahren. Genau, ja. Und so hatte ich dann Zeit gehabt, eben meine anderen Themen, wie vorher schon gesagt, Torwarttrainer-Community. Ich hatte parallel schon eine Art Coaching gehabt, die ich dann halt immer drumherum gebaut habe, wo ich eins zu eins mit Torwarttrainern zusammengearbeitet habe. Das wollte ich aber auch in der Form auch nicht mehr so gestalten. Das heißt, ich brauchte sowieso Zeit, um dieses Coaching in eine Community-Form umzuwandeln. Und dafür war dann die Auszeit richtig, richtig gut. Aber vor allem auch mal wieder Wochenende frei zu haben, mehr Zeit für die Familie am Wochenende zu haben, mal keine Gedanken zu machen wegen dem Urlaub oder sonst etwas, wo kriegst du den wie hin? Das hat mir extrem gut getan. Und wie gesagt, 5 Monate keinen Ball berührt zu haben, das habe ich davor 10 Jahre lang nicht gemacht, ja.
Wie gesagt, ich fühle es mit dir. Ich meine, ich mache das 16 Jahre, das halbe Jahr Pause. Es hat so gut getan, mal am Wochenende nicht auf irgendeinen Platz zu fahren, nicht unter der Woche Training zu planen, sondern wenn man von der Arbeit heimkommen ist, runterfahren, mit der Freundin was machen. Das hat wirklich gut getan, aber nach dem halben Jahr hatte ich echt wieder Bock. Also ein Jahr könnte ich es mir nicht vorstellen, aber du hast ja, wie du schon sagst, noch nebenbei andere berufliche Tätigkeiten und deine Familie, was das Allerwichtigste natürlich ist. Und jetzt haben wir den zweiten Teil auch schon abgeschlossen. Jetzt sind wir in einer zeitlichen Range, wo es schon besser ist als vorhin. Und jetzt sind noch ein paar Fragen natürlich reingekommen. Und fange jetzt mal an mit der ersten. Die fangen wir jetzt halt André Weiß an. Fand ich ganz gut. Ich weiß, du hast nur mit Torhütern zu tun, aber was ist deine Top 11?
Oh, meine Top 11. Boah, schwierig, schwierig. Also meine Top 11, klar, André Weiß gehört da natürlich rein, dem ich ja sehr viel zu verdanken habe. Ich würde gerne aber auch den Ersatztorwart da gerne mal benennen. Das ist jetzt leider ja, Felix und Lennart und Hannes, ihr werdet es mir wahrscheinlich verzeihen, ja. Aber es ist tatsächlich Simon Rapsch, dem ich maximalen Erfolg wünsche, der, wie gesagt, jetzt bei U19 bei Leverkusen ist. Und ich hoffe, dass er so einen Sprung da ins Profigeschäft schafft. Das würde mich maximal freuen. Wir sind bis heute noch immer regelmäßig im Austausch. Von daher, da Simon, auch da alles Gute. Aber ja, klar, in die 11 gehört natürlich dann eben André Weiß in die Startelf. Dann links. Ich muss eigentlich fast davor. Also ich kann das vielleicht auch ein bisschen mischen. Mit den Mädels, die ich dann hatte.
Ja.
Also links Angelo Langer, für mich absolut das Ganze angeht. Innenverteidiger Dominik Lanius, der jetzt bei Hansa Rostock spielt, auf jeden Fall. Und oh ja, ich finde, jetzt bei Alemannia Aachen auch hier, ach Mann, oh, Luca Rumpf, ja, der hat auch bei Fortuna Köln mit uns gespielt und Luca, super Junge, richtig gut, hat auch, glaube ich, schon ein Bundesligaspiel mal gehabt, war dann bei uns, ist jetzt bei Alemannia Aachen, macht einen richtig guten Weg, was das Ganze angeht. Ja. Auch wenn er es jetzt nicht gerne hören will, auf der rechten Verteidigerposition würde ich gerne Arnold Bodimbo sehen, der aktuell immer noch bei Fortuna Köln spielt. Ich fand ihn immer super auf der rechten Verteidigerposition. Er sieht sich eher auf der Zehnerposition. Den würde ich da eigentlich gerne sehen. Ich muss eine Station davor muss ich Jule Brandt nehmen. Ja, Jule Brandt, die natürlich herausragend ist, was ihre Thematik da angeht, jetzt mit der Nationalmannschaft, jetzt nach Lyon wechselt, wirklich da da echt top. Dann auf der Sechserposition für mich mit der beste Sechser in der Regionalliga West gewesen, den ich je gesehen habe. Vor allem was die Altersstruktur angeht, ist Josh Edde, ist jetzt nach Dingen gewechselt, nach Ferl, kam von Bayer Leverkusen, hatte da einen Local Player Vertrag gehabt, ist dann zu uns gekommen. Herausragender Kerl, also ich hoffe für ihn, dass er noch ein, zwei Schritte weitergehen kann. Dann mit ihm natürlich Adi Stanilevic, ja. Adi Stanilevic, die beiden zusammen auf der Sechserposition, die waren herausragend. Leon Demey auf der 10, hatte André, glaube ich, auch gehabt, den Leon. Links fehlt mir noch. Links müssen wir Vanessa Fudala dann reinpacken, ja. Also die kann auch über die Außen, die müssen wir auf jeden Fall dann da reinpacken. Und ja, wo stehen wir jetzt? 4-4, ich spiele ein klassisches 4-4-2, sage ich jetzt mal. 1, 2, 3, 4, da fehlt noch vorne im Sturm. Wie können wir da nochmal nehmen? Nämlich Lars Lukocs. Lars Lukocs, der jetzt auch nach Münster wechselt, bei uns mal bei Fortuna war. Der hat aber auch TV Herkenrath Vergangenheit tatsächlich, deswegen muss er da auf jeden Fall rein. Und wenn ich nicht vergessen möchte, vielleicht auf die Ersatzbank noch Sunaja. Ich finde, das war der jetzt bei Viktoria Köln leider aufgrund der Schwerverletzung, glaube ich, seinen Vertrag nicht verlängert bekommen hat. Fand ich auch mal eine herausragende Kicker für die Regionalliga West. Ja, genau. Also 9 Mädels und 9 Jungs und 2 Mädels in meiner Startelf dann, genau.
Perfekt, perfekt. Das sind sogar echt ein paar bekannte Spieler und ein paar Parallelen zum André mit dem Langer auf der Linksverteidigerposition.
Ja.
Und jetzt kommt schon die nächste Frage vom Jens Kühlheimers. Wann kommst du mal vorbei?
Also, eine offizielle Einladung per Mail. Also gerne einfach mal anschreiben. Ich bin da immer sehr, sehr offen, ne, was das Ganze angeht. Wie gesagt, gerne einfach gucken, rechtzeitig planen und so weiter. Es ist immer viel, viel möglich, was das Ganze angeht. Vor allem, es kann man viele Dinge auch vielleicht miteinander verbinden, was einen Workshop angeht und sonst etwas. Also da sehr, sehr gerne einfach einen Kontakt aufnehmen und dann finden wir schon irgendwie eine passende Lösung, das Ganze. Also ich bin immer offen.
Perfekt. Und dann haben wir natürlich eine Frage, wo ich dir im Vorgespräch schon gesagt habe, von einem gewissen Herrn André Weiß.
Ja, natürlich, ja.
Er möchte wissen, was hältst du von den Begriffen wie Red Zone, Entlasten, Querpassverteidigung?
Ja, also, aber klar, dass irgendwie sowas kommt. Er hat die Querpassverteidigung wahrscheinlich, was war Red Zone entlasten und, was war das? Was hat er noch
Querpassverteidigung
gesagt?
und Querpass,
Querpassverteidigung, okay.
ja.
Ja, er hat jetzt das Horsten wahrscheinlich nicht auch vergessen. Das sind wahrscheinlich alles, das sind alles Themen, wo ich André, glaube ich, gefühlt, ja, zwei Klassen besser gemacht habe. Also hat er wirklich seine Themen gehabt und ja, ich glaube, das ist auch der Hinweis. Early Cross hat er eigentlich noch vergessen. Den haben wir auch noch mal ziemlich oft bei ihm dann eingeführt, wobei er dazu nicht in die Gelegenheit kam, das im Spiel mal umzusetzen. Aber das ist ja mit André, wie gesagt, das waren all seine Themen, wo wir ihn haben besser machen können, ja.
Perfekt. Perfekt, dann haben wir schon. Jetzt kommt natürlich die obligatorische Frage nach einem Gast, den du uns empfehlen kannst.
Ja, sehr gerne. Markus Steffen. Ich saß mit Markus am Montag tatsächlich zusammen, hat mich zum Essen eingeladen. Markus Steffen ist super interessant. Markus ist Fußtechniktrainer und hat wirklich in alle Bereiche von der Bundesliga bis ins Nachwuchsleistungszentren und so weiter, hatte Torhüter als auch Feldspieler, die er betreut. Und hat sich da in einem Markt rausgesucht, wo er einfach auch Spieler auf Top-Niveau nochmal besser macht. Sei es im Passspiel, sei es in Flanken, sei es in Hüftdrehschüssen bei den Torhütern und so weiter. Hat auch einen eigenen Podcast mit, glaube ich, über 250 Folgen oder so weiter. Technik vor Taktik. Ich habe mit ihm gesprochen, er wäre auch super offen dafür. Also er hat wirklich Bock darauf, auch tatsächlich mit euch mal sich auszutauschen und Podcasten zu kommen, ja. Genau.
Perfekt, dann ist die Vorarbeit schon mal geleistet. Danke und ist
Ja,
vermerkt.
Wahnsinn.
Und wie
Ja.
es bei uns absolute Tradition mittlerweile hat, seit fast 3,5 Jahren, gehören dir jetzt als Gast die letzten Worte.
Ja, also erstmal euch vielen Dank, dass ich hier dabei sein durfte. Ich finde es immer toll, was für eine Arbeit ihr leistet. Ja. Wir haben auch im Eingangsgespräch gehabt, ne, macht das Ganze halt einfach ehrenamtlich in Anführungsstrichen, einfach als Hobby, weil er einfach das Thema Fußball liebt. Und das finde ich halt einfach grandios. Und ich wünsche mir einfach, dass das viel, viel, viel mehr Menschen machen, einfach ihrem Hobby, ihre Leidenschaft einfach mal nachgehen, einfach was auch da in der Art zurückgeben. Ihr holt Leute hier ans Mikro, die, wo man sonst vielleicht keinen Zugriff drauf hat als Hörer. Ja? Deswegen ist das eine tolle Arbeit, die ihr habt. Macht einfach weiter so, das wünsche ich euch. Und ansonsten allen Fußballbegeisterten draußen, einfach weitermachen, Spaß haben an der ganzen Geschichte. Spaß steht an oberster Stelle vor dem eigentlichen Erfolg. Ja, meine Schwester hat mir irgendwann mal gesagt, wer Spaß hat, hat Erfolg und wer Erfolg hat, hat Spaß. Das ist so ein Motto, das ich jedem eigentlich dann auch da draußen wünsche. Denn das verbindet uns eigentlich. Der Fußball ist eigentlich der Volkssport hier in Deutschland. Und lasst uns einfach Spaß haben an der ganzen Geschichte und nicht immer nach dem allerhöchsten Streben. Es gibt auch noch andere Themen, aber der Spaß soll an erster Stelle stehen. Also bleibt gesund. Und an alle Torwarttrainer, Torhüter da draußen, ja, bringt's raus in die Welt, was das Torwartspiel angeht. Wir haben noch viel zu wenig Wertschätzung, was das Ganze angeht. Und setzt euch dafür ein. Das wünsche ich mir für alle. Genau. Bis dahin.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. Kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.
Football Kale, der Fußball-Podcast mit Sascha und Nils.
Freunde, ich habe gute Neuigkeiten für alle, die langsam wieder Bock auf Vereinsfußball haben, und damit meine ich ausdrücklich nicht sowas wie die Club-WM. Ihr wisst ja, die dritte Liga geht bald wieder los, genauer gesagt am 1. August, und das Auftaktspiel zwischen Essen und 1860, das könnt ihr euch sogar kostenlos anschauen, und zwar bei Magenta Sport. Da laufen ja sowieso alle 380 Spiele der dritten Liga live und in bester HD-Qualität. Und es gibt auch an jedem Spieltag eine Konferenz. Und falls ihr noch kein Abo haben solltet, ist das Auftaktspiel da nach der langen Sommerpause vielleicht mal eine gute Chance, einfach mal for free reinzuschauen. Ansonsten hat Magenta Sport, by the way, auch noch einiges an Eishockey und Basketball zu bieten. Und das ab monatlich 9,95 im Jahresabo. Also ich würde sagen, das ist durchaus fair. Schaut doch gerne mal vorbei. Der Link ist in den Shownotes.